Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Willkommen. Am Mikrofon ist Dirk Fuhrig. Frederick Forsyth ist gestorben. Der aus Ashford im Südosten Englands stammende Autor von Die Akte Odessa war einer der erfolgreichsten Thriller-Autoren. Seine Motivation fürs Schreiben konnte er sogar auf Deutsch formulieren.
Neugier. Neugier ist immer meine Antreibung gewesen. Ich kann also zum Beispiel einen Feuerwagen nicht sehen, ohne zu fragen, wo geht er? Was brennt? Und ein Krankenwagen geht. Was ist passiert?
Die Neugier trieb den 1938 geborenen Briten ins Spionagemilieu. Mitten im Kalten Krieg veröffentlichte er sein erstes Buch, das gleich ein Welterfolg wurde.
An unparalleled manhunt. A determined and relentless killer.
Der Schakal war der erste Roman von Frederick Forsyth, erschienen 1971. Der Polit-Thriller erzählt die Geschichte eines Auftragsmörders, Codename Schakal, der angeheuert wird, um den französischen Präsidenten Charles de Gaulle zu töten. Das Buch war ein enormer Erfolg, wurde gleich mehrfach verfilmt.
Who's the target?
My clients need to know if you think it's possible.
Erstaunlich detailliert schilderte der Brite in seinen knapp 30 Büchern immer wieder die Arbeit der Geheimdienste. Warum er sich so gut auskannte, wurde erst 2015 klar, als Forsyth seine Memoiren veröffentlichte. Er war selbst eine Art Spion gewesen im Auftrag des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6.
Well, it was a question not of volunteering, because that means, you know, you have to go.
Es war weniger Freiwilligkeit als das Reagieren auf gelegentliche Anfragen. Das richtige Wort wäre wahrscheinlich aushelfen. Wenn man dich fragt, hey, kannst du deinem Land einen Gefallen tun, würden die meisten sagen, ja, was soll ich tun? Über einen Zeitraum von 20 Jahren, seit den späten 60ern, arbeitete der Brite immer wieder zeitweise dem MI6 zu. Weniger als eine Art James Bond, mehr als Kurier.
No James Bond work, that's rubbish. It was just a question of running errands.
Einmal habe er im Dresdner Albertinum einen vermutlich russischen Oberst auf der Herrentoilette getroffen. Dieser habe ihm ein Paket unter der Tür durchgeschoben, das Forsyth zurück nach England brachte, wie er in seinen Memoiren schreibt. Alles kostenlos. Damals sei die Einstellung eben noch eine andere gewesen.
There's no fee, no reward, just you just do it.
Immerhin, die Einblicke in die Welt der Spione halfen Forsyth beim Schreiben. Dabei checkte er Passagen sogar mit dem Geheimdienst gegen. Dass er einmal ein so ereignisreiches Leben führen würde, hätte Forsyth wohl damals selbst nicht geahnt. Geboren 1938 in Kent, wuchs er im Zweiten Weltkrieg auf. Nach einer Ausbildung als Pilot bei der Royal Air Force wechselte der junge Brite jedoch in den Journalismus, berichtete für Reuters aus Ost-Berlin und für die BBC über den nigerianischen Bürgerkrieg 1967. Seine Arbeit als Journalist war gleichzeitig Cover, um MI6 zuarbeiten zu können. In einem Interview sprach er einmal über seine Faszination darüber, wie sich die Arbeit der Geheimdienste mittlerweile weitergedreht habe. Wir leben in so einem technischen Zeitalter, was mal 10 Millionen Dokumente waren, passt jetzt auf einen USB-Stick so groß wie deine Fingerkuppe. Als ich noch jung war, wäre das ein Konvoi aus Trucks gewesen. Nicht nur als Autor, auch als politischer, konservativer Kommentator machte sich Forsyth einen Namen, zuletzt als Befürworter des Brexits. Nun ist er mit 86 Jahren gestorben, doch für viele wird er der Meister des Polit-Thrillers bleiben.
Franziska Hoppen erinnerte an den britischen Schriftsteller und Journalisten Frederick Forsyth. Welche Spuren hinterlassen wir in der Zeit und welche Spuren hinterlässt die Zeit in unserer Erinnerung? Diese Fragen stellt sich Mirko Bonnet. Der Schriftsteller ist in Hamburg und der Provence zu Hause. Er schreibt Romane, ist Lyriker und Übersetzer aus dem Englischen. Nun liegt ein Band mit autobiografisch inspirierten Gedichten vor. Wege durch die Spiegel. Beate Tröger stellt ihn vor.
Der Mythos von Orpheus diente als Grundlage zahlreicher Werke der Musik, bildenden Kunst und Literatur. Er birgt vieles. Das Privileg der Begabung wird ebenso erzählt wie die Angst des Künstlers vor dem Scheitern, seine Zweifel und die Bedrohung des Verlusts durch den Tod. Auch in Mirko Bonnets Band spielt die Identifikation des sprechenden Ichs mit dem antiken Dichter und Sänger eine zentrale Rolle. Wach auf, Eurydike, heißt das Eingangsgedicht des Bandes.
Wach auf, mein Herz, und weise wisse, wir haben bei weitem noch nicht alles geliebt. Denk nur an den Baum, der neben uns stand wie ein Lauscher. Der Sommer ein Jahr und die Glaswand nicht Glas. Wir haben bei weitem noch nicht alles geliebt.
In diesem Gedicht des ersten Zyklus Kurznachrichten aus der Unterwelt spricht eine Stimme, die noch an die Macht und Kraft ihres Wortes und ihres Sanges glaubt. Doch nicht alle Kurznachrichten aus der Unterwelt, von denen es insgesamt 3 Zyklen im Band gibt, fallen so zuversichtlich und fordernd aus. Mirko Bonnet sieht sich als Lyriker zwar getragen von dem Formenreichtum der Lyrik. Alliterationen setzt er ein, Reime, auch die von Gottfried Benn einst so verpönten Bi-Vergleiche. Doch Bonnet schreibt auch auf der Grundlage einer tiefen Zuversicht in die literarische Tradition und zahlreiche ihrer Vertreter. Große Dichter, darunter Eduard Mörike, Arthur Rimbaud, Oscar Wilde, Janis Ritsos und Joseph Brodsky, haben seinen Versen den Weg vorgespurt.
Brief an Brodsky, Friedhof San Michele, Venedig, 22. September. Die Lagunenmücke, schmal und hellblau, die uns alle plagte an deinem Grab, ist schon bei dir. Lieber Josef, ein Gruß ist sie an dich von hier, aus der Zeit und Welt ohne dich.
Doch wäre diese Zuversicht wenig wert ohne ihre Begrenzung, wäre die Schönheit nichts ohne den Schmerz, mit dem sie im poetisch überzeugendsten Fall eine harmonische Balance findet, wie in diesem Gedicht aus dem 2. Zyklus des Bandes, der mit dem Titel Skorpion überschrieben unmissverständlich auf den Schmerz und mögliche Verwundungen hinweist.
Ein Glas Tränen. Trink das Glas, trink es, und Sommerwolken spiegeln sich. Das Wasser fließt, sein Fließen geht durch alle deine Jahre. Grün der See, grün Seele. Also fürchte dich nicht mehr. Die Sommerwolken spiegeln sich auf Fluss und See im grünen Licht. Trink aus dein Glas, trink es ganz leer.
Die Endlichkeit spielt in dieser Gedichtsammlung, die bedeutende Lektüren, Orte, Schlüsselmomente und wichtige Personen im Kosmos Mirko Bonnets auffächert, eine ebenso wichtige Rolle wie die tiefe Sehnsucht, etwas Bleibendes zu hinterlassen. Die Fähigkeit zur Versenkung rettete schon Orpheus nach dem doppelten Tod seiner Geliebten. Als Sänger bezauberte er auch nach der Rückkehr aus der Unterwelt mit seinem Gesang. Eine Einladung, sich bezaubern zu lassen, geht auch von vielen von Mirko Bonnets Gedichten aus. Insbesondere dann, wenn die Verse in sich selbst zur Ruhe zu kommen scheinen.
Die Ameisen. Sie begrüßen jede Pore im Beton und sie wissen, die Süße der Feigen hängt vom Wind ab, davon, wie heiß er weht, ab Mitte Juli. Sie durchqueren Wand und Haus, lesen sich durch die Dachzimmer und deine und meine Erinnerungen, deren Königinnen sie gut kennen. Rennende Buchstaben und schwarze Küsse wie Bisse rieseln sie über den Horizont der Brüstung. Mischungen aus Regen, Ast, Lakritz und Blitz. Sie schreiben Gottes Namen in die Krone der Zierapricose, und wenn sie schlafen, schläft der Tag. Sie haben kein Ziel, erträumen nur, was sie sind.
In ihren affirmativen und zuversichtlichen Schattierungen sind diese Gedichte besonders stark. Etwas weniger überzeugen sie im Versuch, Brüchiges und biografisch Unbewältigtes wie das Verhalten der Großmutter unter den Nationalsozialisten zu fassen. In Herzgebüsch, einem Langgedicht, das sich Fragen nach dem Mitläufertum der Großeltern stellt, klafft ein Riss zwischen dem Verhalten der Ahnen und der virtuosen Form der Verse, in die das Grauenhafte eingehegt ist. Doch mag das lyrische Ich auf dem Weg durch die Spiegel zum angesprochenen Gegenüber hier einmal nicht ankommen, gibt es dennoch mehr als genug Anlass, sich mit diesem Band in seiner ganzen poetischen Fülle intensiv auseinanderzusetzen.
Wege durch die Spiegel heißt der Band von Mirko Bonnet und ist erschienen im Schöffling Verlag. 96 Seiten kosten 22 Euro. Nadja Pantel war Frankreich-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung und arbeitet heute beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Ein Teil ihrer Familie stammt aus Frankreich. Über ihr zweites Heimatland, das mit den mehr als 400 Käsesorten, hat sie nun ein Buch geschrieben. Das Camembert-Diagramm. Nadja Pantel war bei mir im Studio. Schönen guten Tag.
Hallo.
Frau Pantel, wir wissen natürlich, dass Frankreich das Land der zahllosen Käsesorten ist. Aber was ist denn Ihr Camembert-Diagramm, wie Ihr Buch heißt?
Das Camembert-Diagramm ist das Äquivalent zum deutschen Tortendiagramm, wobei es ja auch nicht um Torte geht, sondern um politische Sitzverteilung oder liebste Reiseländer oder was auch immer man in einem kreisrunden Diagramm erfassen kann. Und in meinem Buch geht es darum, vielleicht wie man denkt, dass man Frankreich gut kennt, aber dann beim genaueren Hinschauen feststellt, dass es ein kreisrundes Diagramm eben aus Käse ist und nicht aus Teig.
Sie erklären Frankreich über sein Verhältnis zum Essen, zum guten Essen. Wie haben Sie denn das persönlich entdeckt? Ihre Mutter ist Französin, Sie sind jedoch überwiegend in Deutschland, in Hamburg aufgewachsen.
Ich bin mit einer französischen kulinarischen Prägung in Hamburg aufgewachsen. Und ich glaube, dass Menschen, wo irgendeine Migrationsgeschichte in der Familie ist, das Essen dann immer emotional aufgeladen ist und man auch versucht, so einen Heimatanker über Essen zu legen, ist, glaube ich, immer so. Bei französischem Essen kam durch meine Mutter jetzt sowas spezifisch Autoritäres ins Essen mit rein, dass man also, wie schneidet man einen Käse und isst man als Kind eine Artischocke? Ja, auf jeden Fall. Und das hat, und auch so diese gewisse Arroganz.
Wie schneidet man denn einen Käse in Frankreich?
Ja, wie eine Torte. Also nicht jeden Käse. Da fängt es ja schon an.
Also nicht in irgendwelche Quadrate oder Rechtecke, wie in deutschen Käsetheken, sondern eben so, dass es schön aussieht.
Nee, es geht nicht um Schönheit, sondern es geht um Gerechtigkeit. Und zum Beispiel beim Camembert geht es nicht darum, dass der Camembert gut geschnitten ist im Sinne von schön aussehend, sondern darum, dass jeder gleich viel von der fettigen Mitte und dem Rand bekommt. Also, und in meinem Buch geht es ja an Wahrheit auch nicht um gutes Essen, sondern es geht schon um die großen französischen Themen, also Gleichheit, Gerechtigkeit, Schwesterlichkeit, Brüderlichkeit. Wer gehört heute zu Frankreich dazu? Wie werden diese Identitätskämpfe ausgefochten? Und weil ich meine Leser gerne unterhalten wollte, erzähle ich das nicht als politische Analyse, sondern als kulinarisch-politische Analyse.
Ja, also Gerechtigkeit, das ist eines der Stichworte. Sie haben die anderen jetzt auch schon genannt. Sie kommen unter anderem auf so ein Thema wie den Umweltschutz. Da denken oder dachten die Deutschen ja immer, sie seien da den Franzosen weit voraus. Aber dass das nicht unbedingt so ist, erfahren wir unter anderem bei Ihnen. Ich zitiere mal, wenn ich kurz einen plakativen Gedanken wagen darf. Der deutsche Umweltschutz wurzelt in der Angst, der französische im Genuss. Das müssen Sie nochmal erklären.
Die Frage ist ja, warum hat wer am Ende eine Bio-Tomate auf dem Tisch? Ja, und ich bin eben in den 80er Jahren in Deutschland, dann hatte man dann einen Jutebeutel und ist ins Reformhaus vielleicht gegangen. Und im Reformhaus war vieles vertreten, aber nicht unbedingt Dinge, die lecker waren. Und diese französische Ökologiebewegung, das ist halt ja immer, Frankreich ist immer noch eine Agrarnation und der Biolandbau wächst und wächst und wächst. Und das Einzige, was den Biolandbau aufhält, ist, dass die Nahrungsmittel dann teurer sind und die Menschen auch in Deutschland und in Frankreich einfach weniger Geld zur Verfügung haben. Das ist das einzige Problem. Aber den Leuten ist bewusst, dass Bio-Nahrungsmittel besser schmecken als, ich will jetzt sagen herkömmlich, aber herkömmlich ist ja näher dran an Bio als das, was man in der Massenproduktion macht. Ich glaube, in Frankreich geht es viel darum, wie fühle ich mich damit auch gut? Also ich kaufe nicht nur aus schlechtem oder gutem Gewissen Bio, sondern weil ich am Ende den bestmöglichen Salat haben will. Dieses Kapitel bei mir, wo es um Bio und Nachhaltigkeit geht, das spielt nicht auf dem Land, sondern das spielt in der Hauptstadt, in Paris. Es geht auch um diese Sehnsucht, sich irgendwie auf dem Land verankert zu fühlen, die, glaube ich, auch sehr französisch ist und die gar nicht unbedingt so ein urbanes Hipster-Ding ist, sondern die schon, also ich nenne das Beispiel Marie Antoinette, die natürlich kein Vorbild für die Bio-Bewegung ist, die aber dann auch sich vom Hof von Versailles zurückgezogen hat, um ihre Bio-Kürbisse quasi zu züchten.
Der Garten ist ja auch in der französischen Geschichte und auch Literatur bei Voltaire und
Candide,
so etwas ganz, ja. Candide, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, der Garten und wie man ihn bestellt. In der Hauptstadt findet auch die größte Landwirtschaftsmesse Frankreichs statt, der Salon de l'Agriculture. Also da holt man sich das Land auch in die Hauptstadt. Und daran machen sie ja auch Dinge fest, die sehr, sehr viel mit Politik zu tun haben. Denn die Politiker, die müssen sich da zeigen. Dort müssen die hin.
Ja, ja, genau. Ich habe dann nochmal gedacht, ist das eigentlich in Deutschland mit dieser grünen Woche, ist es das Gleiche? Das ist einfach nicht das Gleiche. Der Salon de l'Agriculture ist eher wie das Oktoberfest im Sinne von so einem ganz identitätsstiftenden Riesending mit auch viel Alkohol. Und da kommen dann aber wirklich alle wichtigen Politiker hin und streicheln Kühe. Und Macron hat auch tatsächlich, ich stand daneben, mit einer Kuh gesprochen. Und dann wird immer sozusagen das Verhältnis des einzelnen Politikers zum Tier, zum Essen, dem wird so nachgefühlt beim Salon de l'Agriculture. Und es ist auch deshalb eine sehr französische Veranstaltung, weil man da dann irgendwie auf dem Pappteller für einen schmalen Euro einen großen Berg Austern bekommt und die Leute ja dem guten Leben frönen.
Austern spielen in Ihrem Buch auch eine große Rolle. Sie haben sich als große Austernfreundin geoutet in diesem Buch.
Ja, wobei ich auch beschreibe, dass ich die Auster kennengelernt habe in diesem so norddeutschen Sylt-Gosch-Kontext, der ja irre unsympathisch ist. Also sorry, Gosch. Und als Kind immer dachte, was soll das? Also diese Dinger sind roh, die sind glibberig, die sind viel zu teuer und ich bin ja kein Snob. Also warum sollte man sowas machen? Und dann in Frankreich gab es diesen Moment in der Bretagne, wo man einfach am Meer steht und dann holt jemand die Auster direkt aus dem Meer und das ist dann eher wie so Luxus, der für alle zugänglich ist. Und darum geht es mir eigentlich, wenn ich über Austern spreche, geht es mir um die Frage, wer kann sich gutes Essen leisten? Wer kann so essen, dass es sich nicht wie Nahrungsaufnahme anfühlt, sondern wie Menschsein und Würde.
Essen hat was sehr Politisches, viel mehr als in Deutschland. Das lesen wir in Ihrem Buch. Es gibt rechtes und linkes Essen. Was ist denn das genau?
Ja, das rechte und linke Essen, es ist ja ganz witzig, Macron ist ja angetreten mit diesem Versprechen, es gibt keine rechten linken Lager mehr, es gibt nur noch gute Lösungen. Und wer steht für die gute Lösung? Macron höchstpersönlich. Und irgendwann nutzt sich das natürlich ab, wenn man keine politischen Alternativen mehr hat, wenn einer sagt, ich löse das alles für euch. Und wir sehen, dass das rechte und das linke Lager stärker geworden sind in Frankreich. Und insbesondere das rechte Lager ist so super identitär geworden. Also es geht dann immer um die Frage, wer ist eigentlich Franzose? Das funktioniert dann sehr oft über Ausschlusskriterien. Einwanderer sind uns nicht französisch genug, Muslime sind uns nicht französisch genug. Und das ist ja eigentlich ein großer Widerspruch zu diesem französischen Versprechen seit der französischen Revolution. Man steht für Universalismus, ja. Und dieser bisschen tumbe Nationalismus kommt aber auch dann teilweise so ein bourgeoisen Essverhalten. Dann ist das Schweinefleisch ist dann auf einmal identitär, weil es Muslime nicht essen können. Oder das Steak ist dann auf einmal männlich geprägt und irgendwie was Viriles wegen dem roten Fleisch. Und dann geht es in meinem Buch darum, wie eigentlich das Steak mal mit Roland Barthes dafür stand, dass alle an den gleichen Tisch zusammengehören. Und das ist die Frage, wie findet Frankreich heute noch zusammen? Und ich glaube nicht, dass sich in Wahrheit entlang von Essen reale Gräben auftun. Ich glaube nur, dass die politisch instrumentalisiert werden.
In Ihrem Buch kommt auch die Literatur vor. Es kommt Balzac vor, der sich mit Austern gemästet hat, wenn er einen neuen Roman fertig hatte. Es geht aber auch um die Schriftstellerin Virginie Despentes, eine berühmte Autorin. Vernon Subutex ist ihre Trilogie, sehr erfolgreich, auch verfilmt und so weiter, auch bei uns sehr bekannt. Sie schildern sie im Zusammenhang mit dem exzessiven Genuss von Alkohol, denn Wein gehört ja zum Genuss dazu. Rotwein früher, heute ist Weißwein bei den jungen Leuten in Mode. Bei Despentes geht es natürlich aber vor allem um etwas anderes. Es geht um Feminismus, es geht um Missbrauch, die Rechte von Frauen. Wie steht das im Zusammenhang mit dem Genuss, mit dem Alkoholgenuss?
Ja, also um ehrlich zu sein, ne, habe ich bei diesem Buch nicht geschaut, welche Nahrungsmittel will ich vorstellen, sondern welche politischen Phänomene. Und ich habe in Frankreich in den 5 Jahren, die ich da gelebt habe, so eine lebendige, aktive Frauenbewegung vorgefunden, dass mir klar war, es muss ein spezifisches Feminismuskapitel geben. Und da bin ich sozusagen ein bisschen Virginie Despentes gefolgt, weil die hat ihrem Roman Liebes Arschloch, der wird so als MeToo-Roman rezipiert. Und da geht es um Feminismus, aber es geht auch um Machtmissbrauch und Alkohol- und Drogenmissbrauch. Also, und Despentes hat ja viel über Rausch geschrieben und auch Rausch, der durch Musik entstehen kann oder durch Freundschaft. Ne? Es ist ja nicht nur Drogen und Alkohol. Und ihr geht es aber um die Frage, wenn ein System ungerecht ist, so wie unseres durch das Patriarchat geprägt, einfach ungerecht ist für Frauen und teilweise auch für Männer und für Kinder, wenn man da dann noch Alkohol reinschüttet, was passiert dann? Und im Zweifel wird es dann schlimmer. Und ich hatte mit Despentes ein Interview geführt, wo sie dann sagte, wir verherrlichen einfach den besoffenen Mann. Und das habe ich selbst getan. Und ich habe mich auch selbst so oft daneben benommen, betrunken. Und ich frage mich, was genau müssen wir da ändern? Und das heißt ja nicht, wir müssen alle enthaltsam sein, sondern das heißt, ja, der Rausch legt dann vielleicht manchmal noch mehr offen, was vorher schon schief war.
Nadja Pantel, vielen Dank für den Besuch im Studio.
Vielen Dank.
Das Camembert-Diagramm, ein etwas anderes Frankreich-Porträt, ist im Rowohlt Verlag erschienen. 224 Seiten kosten 24 Euro. Mit diesem rauschhaften Camembert endet der heutige Büchermarkt. Forschung aktuell widmet sich nach den Nachrichten ebenfalls einem schmackhaften Nahrungsmittel, nämlich dem Hering. Bis morgen im Büchermarkt, sagt Dirk Fuhrig.